Okay, gestern Abend hatten wir eine sehr schöne Zeit. Die Männer haben Kapitel 3 in Wayne Macks Buch Demut, die vergessene Tugend, betrachtet. Und so mitten durch diese Lektion habe ich begonnen, Bibelverse aufzuschreiben, die mir eingefallen waren, denn ich lese sowohl, also gerade lese ich die Bibel in Lutherdeutsch, aber oft lese ich dann die Bibel auf Englisch. Und ich hatte in Erinnerung, dass eine Version die Pride und Proud Sein empfohlen hat, dass das nicht immer schlecht war, sondern auch manchmal positiv. Also bin ich auf die Suche gegangen und heute habe ich schon auch einige Zeit damit verbracht, mir dazu Gedanken zu machen. Zu Beginn will ich aber eindeutig sagen, dass der Stolz im Größten und Ganzen, also im Großen und Ganzen, eine Sünde ist. Das müsste uns klar sein. Das ist aber nicht allen klar und das haben wir gestern Abend gesehen. Es gibt Gruppen, die sehr stolz auf ihren Stolz sind, wie es Wayne Mack sagte, auf den Stolz stolz sein. Und wir haben auch darüber diskutiert, ob es einen richtigen Nationalstolz gibt. Ich wüsste nicht, dass wir zu einem Ergebnis gekommen sind, aber auch nicht zu einem Streit darüber. Aber die Bibel sagt, und ich lese einige Verse vor, dass es 6 Dinge gibt, die der Herr hasst, und 7 sind ihm ein Greuel. Und die ersten dieser Dinge, oder das erste dieser Dinge, ist stolze Augen, oder sind die stolzen Augen. Wie man aussieht, wenn man ein stolzes Herz hat. In Markus 7, Vers 22 redet der Herr von den Dingen, die aus dem Herzen und über die Lippen kommen. Und dann heißt es, dass aus dem Herzen, aus dem Menschen kommen böse Gedanken. Und unter diesen bösen Gedanken, die aus dem Herzen kommen, ist auch die Hochmut. Oder der Hochmut. Hochmut. Und vor nicht vielen Sonntagen, also vor vielleicht 4 Sonntagen, habe ich eine Botschaft zu dem Thema Neubekehrte erwünscht oder nicht erwünscht. Und wir haben 2. Timotheus 3, 6 betrachtet und auch andere Stellen. Und dort heißt es, dass derjenige, der unter Betracht ist oder der vielleicht in Frage kommen würde als Ältester, der darf aber nicht ein Neubekehrter sein. Sonst würde er oder würde ihm zum Fallstrick werden, das, was dem Teufel auch zum Fallstrick wurde, nämlich, dass er aufgebläht sein würde. Der Teufel war darauf stolz, was er alles war im Himmel, vielleicht sogar der höchste Engel. Und das könnte ein junger Mann sein, oder nicht immer nur ein junger Mann, aber ein Mensch, der nur seit wenigen Monaten oder Jahren im Glauben ist. In 1. Johannes 2, in den Versen 15 bis 17 heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, denn wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, und dann gibt es eine Liste, aber Hoffart ist ein Wort, oder der Hochmut des Lebens. Sie sind nicht vom Vater, sondern sie sind von der Welt und sie sind vergänglich. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen des Vaters tut, der bleibt in Ewigkeit. Hochmut ist also nur kurzlebig. Und dann heißt es in Jakobus 4, Vers 16, dass wenn man sich Pläne schmiedet, ohne den Willen Gottes und die Kürze des Lebens in Betracht zu ziehen, ist diese Art von Großtuerei, also dieses Rühmen der Zukunft, ist eine Großtuerei, die Bibel böse nennt. Junge Menschen und ältere Menschen auch haben Pläne und sie sagen, okay, wir kaufen dieses Objekt und wir verkaufen es dann später und sie berechnen nicht viele Varianten dabei und wir dürfen das nicht so machen, wie es die Welt macht. Stolz ist oft sündhaft. Aber wie ich erwähnt habe, gibt es schon das Wort in der New American Standard Bibel, Pride und Proud im positiven Sinn. Also habe ich in der deutschen Bibel nachgeschlagen, um zu sehen, kommt das Wort Stolz im guten Sinn vor in dem Neuen Testament? Nein, das stimmt. Nein, er kommt nicht so vor. Okay. Es ist dann keine große Überraschung, dass die Amerikaner so sündig sind. Nein, ich mache nur Spaß. Aber man könnte vielleicht denken, wenn Stolz empfohlen wird in der englischen Bibel und in der deutschen nicht, dann sind die Deutschen heiliger als die Amerikaner. Und jetzt möchte ich aber wieder zum Ernst der Sache zurückkehren und sagen, dass es in der deutschen Bibel dadurch übersetzt wird mit den Worten sich rühmen oder Ruhm. Nicht der Stolz, also wenn Stolz in der Bibel vorkommt, dann wird es verurteilt. Aber wenn Ruhm und sich rühmen in der Bibel vorkommen, dann ist das nicht immer schlecht. Es kann sogar gut sein und deshalb möchte ich das ein bisschen erklären heute Abend, denn ich denke, ich will davon ausgehen, dass ihr Eltern eure Kinder ab und zu mal rühmen. Ich meine, ihr macht ab und zu mal was wofür die Eltern euch rühmen könnten, nicht wahr? Vielleicht bekommst du eine 2 in deinen Noten, das ist von der Schule und Oh, und dann sagt Papa, oh, das ist ganz gut. Ja, letztes Halbjahr war das eine 3, jetzt ist es eine 2. Super. Weiter so. Vielleicht sagt er sogar, ich bin auf dich stolz, mein Junge. Und sagt, in deinem Alter habe ich solch gute Noten nicht bekommen. Und solche Dinge. Aber dann schlägt ihn vielleicht sein Gewissen. Hätte ich das sagen sollen? Ich meine, Stolz ist eine Sünde. Ich bin auf meinen Sohn stolz. Vielleicht bringe ich ihm den Stolz bei. Aber gibt es denn einen christlichen Stolz? Gibt es einen guten Stolz? Ich habe hier seitenweise Bibelverse zu diesen Begriffen und vielleicht gebe ich euch voraus einige Gedanken und dann können wir diese Gedanken in der Schrift wiederfinden. Ob der Ruhm, ob dieses sich rühmen sündhaft oder gut ist, hängt von dem Kontext ab, also von dem Zusammenhang. Und ihr werdet dann gleich erkennen, ob das etwas Gutes ist oder nicht Gutes. Ich denke nicht, dass Paulus sich einer Sünde rühmt. Und oft hängt das dann mit dem Dienst zusammen, mit dem Dienst in der Gemeinde, mit Paulus' Dienst an die Gläubigen und hängt auch mit ihrem Gehorsam in Verbindung oder zusammen. Wenn sie gehorsam sind, dann ist das sein Ruhm. Und die Tatsache, dass er ihnen das Evangelium gegeben hat, ist ihr Ruhm. Sie rühmen sich, dass Paulus zu ihnen kam mit dem Evangelium und er rühmt sich, dass sie das Evangelium aufgenommen haben und dass sie dabei geblieben sind, sogar unter Verfolgung. Nun, später wird der Apostel Paulus sagen, aber rühmt euch eures eigenen Dienstes. Und damit schneidet er eine Wahrheit an, dass Menschen manchmal sehr gerne in der Nähe von einer erfolgreichen Person sind. Wenn jemand ein guter Seelengewinner ist, ein Wort, das man gerne gebraucht, also ein Evangelist, der Menschen zum Herrn führt, dann ist man gerne bei ihm. Und dann hat man, also könnte man sagen, man empfindet nach die Freude daran, dass er Menschen zum Herrn führt. Manche Leute sind gerne bei guten Predigern, ob zu Gast oder in der Hörerschaft. Und das kann ich Ihnen auch nicht übel nehmen. Das bin ich auch. Ich höre gerne gute Prediger und bin auch bereit, einige Stunden zurückzulegen, damit ich Prediger höre, obwohl heutzutage es so einfach ist, die Prediger aus der Ferne zu hören im Internet. Aber trotzdem ist man gerne dabei. Aber der Heilige Geist will nicht, dass unsere Freude nur eine nachempfundene Freude ist. Er möchte, dass wenn wir uns freuen, dass wir uns über die Dienste, die er in und durch uns macht, damit wir nicht immer nur stellvertretend uns freuen, aber nicht die Dienste selbst tun. Und ich habe gesehen, dass Paulus sich die Dinge rühmt, die er tat, dass Menschen zu dem Herrn fand und dass er predigen konnte oder verschiedene Dinge, fällt mir gerade nicht ein, welche genau, aber das werden wir vielleicht gleich sehen. Aber er hat nicht gesagt, ich darf das nicht sagen, sondern und nicht nur in den Situationen, wo er die Leute beschämen wollte, weil sie ihn nicht als Apostel angenommen hatten, hat er gesagt, Leute, ihr zwingt mich dazu, ich muss euch sagen, was ich alles getan habe, obwohl dieser Ruhm eine Torheit ist. Aber manchmal hat er schon davon erzählt, dass Gott ihn gebraucht hat und sagte, Gott hat sogar mein Leben, ich will nicht sagen verlängert, aber ich wäre gerne zum Herrn gegangen, aber er erlaubt mir hier zu bleiben, damit ich weiterhin euch diene, damit ihr euch rühmt meines Dienstes. Das kann ja nur ein demütiger Mann sagen. Also es ist möglich, sich des Dienstes zu rühmen, was der Herr einem gibt und was man durch den Herrn tut und verrichtet. Wir dürfen aber nicht stolz sein. Wir nehmen nur zur Kenntnis, Gott gebraucht mich. Ihm sei die Ehre dafür. Aber man darf sich freuen, man darf sich rühmen. Aber manche rühmen sich, als hätten sie es nicht erlangt. Sie lassen außer Acht, sie vergessen, dass alles Gute kommt von oben. Okay, von oben kommt. Und sie denken, das habe ich bewirtschaftet oder das habe ich erarbeitet. Und die führen den Ruhm auf sich zurück und lassen außer Acht, dass es alles ein Geschenk ist. Und es, obwohl man sich in diesem Leben rühmen kann, gibt es einen späteren Zeitpunkt, wo man sich erst recht wird rühmen können. Also es ist nicht immer verkehrt, dass ein Mensch sich rühmt, auch jetzt schon. Aber ab und zu mal liest man davon, ihr seid mein Ruhm an dem Tag Christi, an jenem Tag. Und er bezieht sich auf einen Tag in der Zukunft, wo man seine Schätze, seine Belohnungen bekommt und sagt, an dem Tag seid ihr unser Ruhm. Ihr seid es jetzt schon, aber dann allerspätestens seid ihr unser Ruhm. Okay, ich weiß, ich habe wenig Bezug genommen auf die Stellen bisher, aber ich wollte auch Bevor ich mit denen loslege, genau hier. Wenn man in der Bibel liest, dann hat man nicht immer den Eindruck, dass es verkehrt wäre, Gefühle des Stolzes zu haben. Auf sich selbst stolz zu sein, ist verkehrt. Auf andere stolz zu sein, ist nicht verkehrt, sofern wir erkennen, wo das hergekommen ist, dass wir nicht übersehen, dass auch die ihre Fähigkeit vom Herrn bekommen haben. Und ich lese euch jetzt 1, 2, 3, also sagen wir 5 oder 6 Verse vor. Kindeskinder, das ist Sprüche 17, Vers 6. Kindeskinder sind eine Krone der Alten. In den USA, wo manche Autos sowieso Schrottkisten sind, beklebt man die Autos mit Bumper Stickers, mit Aufkleber, also häufiger als man das hier sieht. Und da gibt es oder hat es zumindest vor 30 Jahren, als ich hier in den USA war, den Aufkleber gegeben: Let me tell you about my grandchildren. Erlaubt mir, dass ich von meinen Enkelkindern erzähle. Und das wurde so zu einem Witz, denn also wenn du ein langes Gespräch, einseitiges Gespräch haben möchtest, dann brauchst du nur mit einem stolzen Opa zu sprechen und er kann dann lange über seine Enkelkinder erzählen. Und Kindeskinder sind eine Krone der Alten. Krone ist etwas Prachtvolles. Und ja, das könnte man fast sagen, um andere Menschen zu beeindrucken. Und dann heißt es, und die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Aber dieses Wort Ehre ist nicht Kavod, und es bedeutet nicht die Schwere oder Schwerwiegenheit, sondern das ist Sprüche 17, Vers 6, glaube ich, wenn ich die richtige Stelle habe. Diese Ehre ist Schmuck. Manche Leute denken, dass Schmuck sündhaft ist, aber die Bibel benutzt manchmal den Schmuck in einem guten Sinn. Eine Braut schmückt sich für ihren Ehemann und die Gemeinde schmückt sich. Israel war von Gott geschmückt. Und der Schmuck, die Ehre der Kinder, sind ihre Väter. Und manchmal hört man dann auf dem Spielplatz: Mein Vater kann deinen Vater, bändigen. Oder mein Vater ist besser, mein Vater fährt besser, fährt schneller und so weiter. Mein Vater. Die Ehre der Kinder sind ihre Väter. Ich hoffe, wir benehmen uns so, dass unsere Kinder uns für eine Ehre halten. Was ist es, worüber alte Menschen gerne reden, ihre Enkel? Was ist es, dessen sich die Kinder brüsten, ihre Väter? Mein Vater kann dies und das, und die Opis sagen, meine Enkelkinder können dies und das. Und ich weiß nicht, aber ich kann es mir so vorstellen. Wisst ihr, Josef hat seinen Vater Jakob dem Pharao vorgestellt. Und Josef brachte seinen Vater zum Pharao in 1. Mose 47 in den Versen 7 bis 10. Und sein Vater hat den Pharao gesegnet. Und dann ging er nach einigen Minuten von ihm weg. Und wir wissen ja, dass in Psalm 127 und Psalm 128 die Rede davon ist, dass die Kinder eines Mannes wie Pfeile sind in dem Köcher. Und glückselig ist der, der den Köcher voller Pfeile hat, voller Kinder hat, die erweitern seinen Einfluss. In Sprüche 100, Psalm 127 oder 28, ich glaube, es ist der letzte Vers in Psalm 127, wo es heißt, die werden nicht beschämt sein, wenn sie sich unterhalten mit den Ältesten in dem Tor. Ich schlage das auf. Und manche würden sagen, okay, ihr wisst natürlich, dass Christian und ich einige Kinder haben, also könnt ihr fast erwarten, dass ich große Familien in Schutz nehmen würde. Aber wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Das Tor einer Stadt war der Ort, wo wichtige Abhandlungen gemacht wurde. Lot saß im Tor Sodoms. Andere, also wenn wir in dem Buch Ruth lesen, dann sehen wir, dass Boas diese Frage, wer bekommt Ruth zur Frau, wurde dort diskutiert, am Tor der Stadt oder des Dorfs Bethlehem. Wenn die Kinder nicht zu Schanden werden, also manchmal würde man denken, je mehr Kinder, desto weniger gut wird ein jedes sein. Aber sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Es gibt in jeder Stadt Leute, die für die Gerechtigkeit einstehen und andere, die es nicht tun. Das sind die Widersacher. Und ein Mann, der viele Kinder hat, hat theoretisch die Möglichkeit, den Widersachern mehr Widerstand zu leisten. Sie werden sich nicht schämen und ich denke, wenn sie nicht zu Schande kommen, dann wird es der Vater auch nicht, wenn er noch am Leben ist. Und in Psalm 128 heißt es, dass die Frau wie ein Weinstock und die Kinder wie Ölbäume um den Tisch sind. Habe ich das richtig? Deine Frau, Vers 3, Psalm 128, Vers 3, ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses, deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Weil sie fruchtbar sind, ja, nicht fruchtleer. Also, dann wollte ich weitere zwei, ich sehe nur eine Stelle hier, vielleicht war es nur ein Vers, aber Sprüche 10, Vers 1 lautet Sprüche Salomos, Sprüche 10, Vers 1, ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Nun stellen wir uns vor, der Sohn benimmt sich weise. Ein weiser Sohn macht, es heißt nicht seinen Vater stolz, sondern macht seinem Vater Freude. Okay, und zurück zu der Frage von gestern Abend. Was sollen wir unseren Kindern sagen? Ich würde nicht sagen, dass es verkehrt ist zu sagen, ich bin auf dich stolz. Aber du könntest auch sagen, das hat Papa eine große Freude gemacht. Du hast das Herz von Papa freudig gestimmt. Du hast mich glücklich gestimmt. Und dann kann man dann den Nachsatz dazu noch hinzufügen. Und ich denke, dass der Herr Jesus Christus auch darüber glücklich ist. Und ich denke, dass der Vater im Himmel auch sich darüber freuen kann. Benimmt man sich aber ein Kind daneben, könnte man, anstatt zu sagen, ich schäme mich, deiner, das würde sehr, sehr verletzend sein. Aber du könntest sagen, das hat mich traurig gestimmt. Oder es heißt, ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Also die Mutter ist bedrückt. Ist bekümmert, hat ein schweres Herz, weil du dich unweise verhalten hast. Und wir wollen unsere Kinder dann ermutigen dazu, dass sie ihre Eltern glücklich machen, glücklich stimmen, anstatt traurig. Also vielleicht ist es okay, wenn wir von dem Begriff Stolz und sich schämen hinweg tendieren und von Freude oder Traurigkeit reden und dass wir das dann auch in Bezug auf den Herrn beziehen. Ja, okay, ich glaube, ich habe dann die Stellen, die ich unbedingt erwähnen wollte, schon erwähnt. Nun, wir haben ein paar Minuten noch und ich würde dann euch ein paar Samples geben, also ein paar Beispiele geben. Ich picke die aus, die ich finde, es sind 5 Stück und ich sehe schon 4. Also ich lese euch die vor, wo es im Englischen Stolz oder ja, Proud, Pride heißt, damit ihr seht, unter welchen Umständen. Zum Beispiel in 2. Korinther 1, Vers 12 könnte man sagen, das, was Paulus glücklich stimmte, war, dass er, jetzt ist es bezogen auf ihn selbst, dass er auf richtige Weise diente und nicht mit menschlicher Weisheit. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 12. Denn dies ist unser Ruhm. Das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit gewandelt sind. Also in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Brüder und Schwestern, wie sehr hören wir auf die weltliche Weisheit? Wenn wir zu sehr auf den Rat der Gottlosen hören, wenn wir auf die weltliche Weisheit hören, dann können wir nicht sagen, dass das ein Ruhm ist. Das ist nicht ruhmreich. Aber nüchtern betrachtet, wenn wir in Einfalt, also manche Leute würden vielleicht lachen über unseren Dienst in der Einfalt. Denn das ist ja nicht irgendwie erhaben oder irgendwie nicht belehrt. In Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht ein Doppelleben. Und dann heißt es in göttlicher Gnade, dass wir durch die Gnade, in der Gnade wandeln. Das kann unser Ruhm sein. Wir können sagen, das ist das, was mir wichtig ist. Das ist das, was mich glücklich stimmt. Das ist das, was mir eine Freude bereitet. Das ist etwas, worauf ich Wert lege. Das ist Ruhm. Nun, Stolz? Nein, aber das, worauf man stolz sein könnte. Ich meine, man bräuchte sich nicht zu schämen. Der Gegensatz von stolz sein ist sich schämen müssen. Wenn du in Lauterkeit und Einfalt und in Gnade wandelst, dann wirst du nicht zu Schanden sein. Das ist, glaube ich, wie es gemeint wird, wenn im Englischen von proud confidence, von stolzem Mut. Mein stolzer Mut ist, also das würde man vielleicht für problematisch halten, aber die Übersetzer haben, und das ist übrigens eine der besseren Übersetzungen in Englisch. Also ich denke, die Leute haben sich schon Mühe gegeben und haben nicht willkürlich dann ein so brisantes Wort ausgesucht. Wir waren in Vers 12. Lesen wir weiter, weil in Vers 14 kommt es wieder vor. Ich lese aber in Vers 13, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet. Wir haben ja nichts zu verbergen. Ihr dürft uns vollständig erkennen. Wie ihr uns, zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen. Wir, sagt der Apostel mit seinen Mitarbeitern, wir gereichen euch zum Ruhm. So wie auch ihr uns, und dann fügt er die Worte am Tag des Herrn Jesus hinzu. Ich glaube, dass das jetzt schon anfängt und dass es dann ja, vollkommen sein wird, wenn wir unsere Belohnungen abholen. Wir wollen uns so benehmen, dass andere sich unseretwegen freuen können. Und Gemeindeleiter sind auch froh, wenn ihr euch so benehmt, dass wir euretwegen freuen können. Ihr seid unser Ruhm, wir dürfen ruhig euer Ruhm auch sein. Nicht Bedingung, aber ich vergesse, was das Wort ist auf Deutsch, aber unter Rücksicht, dass Berücksichtigung vielleicht ist richtig, dass das, was wir sind, von Christus gemacht wurde. Das, was ich bin, bin ich durch Christus. Ihr dürft euch rühmen, meinetwillen, also theoretisch, ich sage jetzt für Paulus, weil Christus in ihm gewirkt hatte. Und der Grund, warum er sich rühmen konnte, ihretwegen war, weil Christus an ihnen gewirkt hat. Okay, und dann 2. Korinther 5, Vers 12, wenn ich mit diesen Stellen fertig bin, die im Englischen Pride or Proud heißen, werde ich die Bibelarbeit dann beenden. Aber 2. Korinther Kapitel 5, Vers 12, auch umgekehrt ist es der Fall, sagte ich, durch seinen evangelistischen Dienst gab Paulus den Korinthern die Gelegenheit, sich seinetwegen zu rühmen, besonders solchen gegenüber, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Lesen wir jetzt 2. Korinther 5, Vers 12. Denn wenn wir je außer uns waren, Vers 12. Denn wir empfehlen uns nicht nochmal selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Und an diesen letzten Versen erkennen wir, dass es Menschen gibt und diese rühmen sich des Äußeren. Vielleicht lese ich das noch, aber im Galaterbrief ist die Rede von der Beschneidung. Und die Juden haben sich des Äußeren gefreut, gerühmt. Und was Gott wollte, ist, dass sie der Beschneidung des Herzens rühmen. Nicht, dass man sich an einer jüdischen Rite gehalten hat, eine Gepflogenheit, sondern dass das Herz rein war, dass das Böse am Herz entfernt war. Auf Englisch, we are giving you an occasion to be proud of us. Wir geben euch die Gelegenheit, auf uns stolz zu sein. Und wenn das, also sagen wir, Paulus und seine Mitarbeiter geben ihnen Anlass, auf sich stolz zu sein, dann, wenn sie mit Menschen zu tun haben, die fixiert sind auf das Äußere, werden sie aber sagen, das Äußere ist eigentlich Gott sowas wie egal. Was Gott wichtig ist, ist das Herz. Und schaut euch ihren Dienst an. Nun, es gab Menschen, die Paulus gegenüber kritisch waren. Sie kritisierten ihn, aber es war wegen Äußerlichkeiten. Paulus sagte, dass sein Dorn im Fleisch etwas Unangenehmes war für die Menschen. Wir wissen nicht, was es war. es gibt unangenehme Zustände oder Umstände. Ich denke, ich werde nicht nennen, was es geben könnte. Manche haben keine Kontrolle darüber. Vielleicht nenne ich einen. Es gibt dieses Tourette-Syndrom. Der Mensch kann sich nicht beherrschen. Manchmal sagt er ganz laut irgendetwas oder er bewegt sich rückartig auf einmal und er kann das nicht unterbinden. Nun, ich würde nicht sagen, dass das unbedingt das Problem von Paulus war. Manche vermuten, er hatte Probleme mit seinen Augen. Sagen wir, du würdest vor einem sitzen, der predigt und die ganze Zeit hat er Probleme mit seinen Augen. Vielleicht weint er die ganze Zeit, aber nicht aus Emotion. Vielleicht hat er irgendeine Entzündung oder so. Ich weiß nicht. Aber stellen wir uns vor, der Prediger, der ist dabei zu predigen und auf einmal lässt er einen Stoß aus, irgendein Wort oder ein Laut aus, worüber er keine Kontrolle hat. Das würde erschrecken. Aber Paulus sagte, mein Dorn im Fleisch, ich habe Gott gebeten, das mir zu nehmen. Er hat es nicht gemacht. Aber ihr akzeptiert meinen Dienst trotzdem. Die Leute waren fixiert auf Äußerlichkeiten. Was wirklich gezählt hat, die Kraft Gottes und dass Menschen zum Herrn geführt wurden, das zählte bei diesen wenig. Dies war sein wahres Herz, also, und es war offensichtlich, obwohl man generell das Herz nicht sehen kann. Wir sehen, ihr seht mein Herz nicht, ich sehe euer Herz nicht. Aber manchmal kann man schon erkennen, dass das Herz am richtigen Fleck ist in dem, was man tut. Und dann spricht man zum Beispiel von Menschen, die ein Herz für Seelen haben, weil sie immer dabei sind, Menschen zum Herrn zu führen. Oder sie sagen, wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die ein Herz für das Wort haben. Wir haben Menschen, die ein gehorsames Herz haben. Wir haben Menschen, die ein Herz für den Herrn haben. Wir haben Frauen, die ein Herz für ihre Familien haben. Wir haben Kinder, die ein Herz für die Weltmission haben. Das kann ja früh anfangen, dass ein Kind schon ein Herz hat für die verlorenen Menschen in anderen Ländern. Wir haben eine Gemeinde, die ein Herz für die heilige Anbetung hat. Wir haben eine Jugend, die ein Herz für den Namen des Herrn haben. Es ist ihnen ein Anliegen, dass der Ruhm, der Ruf des Herrn, der Name des Herrn in Heiligkeit in Ehre gehalten wird. Denn es steht hier in, ich schaue nach, das war 5 Vers 12, glaube ich, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Wessen rühmst du? Rühmst du des Äußeren? Ich sage nicht, wascht euch nicht. Ich sage nicht, lasst euch die Haare nicht schneiden. Das will ich nicht sagen, aber rühmst du dich nur des Äußeren oder rühmst du dich des Herzens? Dann, das könnte vielleicht dann der vorletzte gewesen sein, vorletzte. Also in Philipper 1, 26, Paulus sagte, er würde gerne zum Herrn gehen, ach, das habe ich euch schon erklärt. Das heißt, er wäre gern gestorben, damit er zum Herrn geht, aber der Herr hat ihn am Leben gelassen, damit er weiter dient. Es war für die Philipper gut, dass er im Fleisch bleibe, dass er am Leben bleibe, damit sie durch Paulus Dienst weiter gefördert werden. Das Resultat war, dass die Gläubigen umso mehr hatten in Christus Jesus, worüber oder wessen sie sich rühmen konnten, was sie wertschätzen konnten um Paulus Willen, weil er zu ihnen kommen und unter ihnen dienen konnte. Ich lese jetzt diese Worte. Gott ließ Paulus am Leben, ich glaube, das ist Vers 25, zu eurer Förderung, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen. Nun, das ist entweder sehr, sehr stolz, überheblich, oder hier ist ein geisterfüllter, demütiger Mensch, der erkennt, ich wäre gerne gestorben, aber der Herr wusste, dass wenn ich bleibe, ihr meinetwillen mehr zu rühmen habt. Ich lese es noch einmal. Zu eurer Förderung bleibe ich hier, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich zu euch komme. Ist dein Auftreten, ist deine Gegenwart an irgendeinem Ort ein weiterer Grund zum Rühmen? Bist du froh, dass Gott den am Leben gelassen hat? Und seinetwegen gibt es mehr, wofür du Gott rühmen kannst. Worauf du deinen Herrn stolz sein kannst, vielleicht könnte man das sagen. Und dann der letzte Vers. 2. Thessalonicher 1, Vers 4. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 4. Und im Englischen heißt es, speak proudly of, dass man stolz redet. Wisst ihr, wir unterhalten uns über andere Menschen. Wir tun das, wenn es schlecht ist, also wir tun das, wenn sie was Schlechtes getan haben, was nicht immer verkehrt ist. Paulus sagte, die Hausgenossen von Chloe haben mir gesagt, dass das und das der Fall ist. Ich glaube, das ist Philipper 4, Vers 1 und 2. Aber es ist auch nicht verkehrt, wenn man über das Gute in anderen redet und dass man anderen erzählt von den Diensten, von der Treue und so weiter von anderen Christen. Nun in 2. Thessalonicher 1, Vers 3 und 4. Wir sind es schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen. Wir selbst rühmen uns im Hinblick auf euch in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen Verfolgungen und Bedrängnissen. Sagen wir, Paulus war in einer Gemeinde und sie unterhielten sich über die Gemeinde in Thessalonich. Und Paulus sagte, oh, die haben es aber schwer da. Es gibt da viel Verfolgung, sehr viel Bedrängnis. Aber ich sage euch, die Brüder und Schwestern in der Gemeinde, sie haben eine Glaubenstreue. Sie harren aber aus. Was ist das? Das ist Ruhm. Ich bin auf sie stolz. Sie stimmen mich glücklich. Nicht, ich bin stolz, boah, das ist ja meine Frucht. Das ist auf mich zurückzuführen. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn es umgekehrt wäre, wenn sie kapitulieren würden, wenn sie dem Herrn nicht treu wären, würde man beschämt sein. Oh, ja, ach. Aber nein, man rühmt sich ihretwegen. Also, was ich damit euch sagen möchte ist, es gibt, wenn wir auf Deutsch vielleicht nicht unbedingt sagen wollen, einen christlichen Stolz, gibt es aber ein angebrachtes Rühmen. Und wenn man da aber gerne auf sein Jüngling auf sein Kind stolz sein möchte, dann denke ich, dass das nicht verkehrt ist, wenn du es in diesem Sinne machst. Du rühmst dich seiner guten Taten. Ich hoffe übrigens, dass das Kind nicht Klassenbester sein muss, damit du auf ihn stolz bist. Ich hoffe, du kannst dich auch, dass du auch auf ein Kind stolz sein kannst, der die Tore in den Kasten reinlässt und sie nicht immer in den Kasten schießt. Vielleicht ist dein Sohn der Letzte, der über die Ziellinie kommt, aber er hat sein Bestes gegeben. Dann kannst du auch auf ihn stolz sein, für seine Beharrlichkeit, dass er nicht aufgegeben hat, dass er nicht geflucht hat, als der ihn von der Bahn runtergeschubst hat und so weiter. Dann kannst du sagen, weißt du, ich bin doch auf dich stolz. Du hast Papa heute freudig gemacht, gestimmt. Und ich denke, dass dein, und so weiter, das habe ich schon alles gesagt heute Abend. Aber es ist nicht verkehrt. Wir wollen unseren Vätern wohlgefallen. Das kommt in der Bibel auch vor. Ein Sohn möchte seinem Vater gefallen. Und das wollen wir auch erlauben. Wir geben Raum, dass unsere Kinder das tun. Und dann wollen wir natürlich auch unseren Vater wohlgefällig leben. Okay, nicht mein Kind ist besser als dein Kind. Das ist falsch. Aber ich bin dankbar. Mein Kind ist nicht vollkommen, aber ich bin dankbar für das, was Gott in ihm tut. So etwas könnte man vielleicht sagen. Und dann ermutigen wir, wisst ihr, Ermutigung kann vielleicht das beste Mittel sein, außer Gebet und außer ein konsequentes Vorbild. Aber wenn du für dein Kind betest und du bist ein konsequentes Vorbild für dein Kind, dann denke ich, ist das nächstbeste vielleicht die Ermutigung. Weiter so. Weiter so. Wenn ein Kind hört, gut gemacht, weiter so, dann will er das auch weitermachen. Er will das Gute tun. Aber wenn man ihn fertig macht, dann wird er denken, es heißt, und es gibt nur wenige Schriften für die Väter. Väter, ihr sollt ja so handeln, dass die Kinder nicht geistlos sind oder entmutigt. Kinder zu entmutigen ist eine große Gefahr. Es ist fast das Einzige, was Gott den Vätern gesagt hat. Tut das nicht. Ermutigt sie. Gibt ihnen Geist, nicht nehmt den Geist von ihnen. Ich meine jetzt Geist nicht, wie Gott ein Geist ist. Okay.